Wir haben ja letzten Sonntag gesehen, wie der Abraham ins Land der Philister gezogen ist, ins Regierungsherrschaftsgebiet von Abimelech, im 1. Mose 20. Und warum der Abraham dort hingezogen ist, weiss man nicht so ganz, es wird nicht gesagt. Man kann davon ausgehen, dass er Weide gesucht hat für seine Herden. Der Abraham war ein reicher Mann, hat viele Dienstleute, viele Knechte bei sich gehabt, Hirten und sehr grosse Herden. Es kann sein, dass das ein Grund war, warum er hat müssen in ein anderes Land gehen. Er hat schon von Anfang an, als ihn Gott berufen hat, mit seiner Frau Sarah eine Anmachung getroffen. Er hat ihr gesagt, und zwar hat Abraham Angst gehabt, und hat gesagt, Sarah, tu mir den Gefallen aus Liebe zu mir und tu mir die Liebe an, dass wenn wir irgendwo hinkommen, du immer sagst, du bist meine Schwester. Weil ich habe nämlich Angst, wenn sie erfahren, dass du meine Frau bist, dass sie mich umbringen und mich dir wegnehmen und dich zu sich nehmen. Und dann bin ich tot. Und vor dem habe ich Angst, ermordet zu werden. Und es passiert dann auch tatsächlich so, wo eben jetzt der Abraham in das Gebiet kommt, vom Abimelech, wird Sarah abgeholt, sie gibt sich als Schwester aus und wird in das Harem vom Abimelech aufgenommen. Aber über das Haus vom Abimelech kommt eine Krankheit. Es heisst, dass Gott die Frauen verschlossen hat, dass sie kein Kind haben können gebären. Man muss jetzt nicht meinen, dass das jetzt unbedingt heisst, auch von der Beschreibung her, vom Text her, das ging jetzt mindestens 9 Monate. Und das heisst, bis man feststellt, dass Frauen kein Kind bekommen. Gut, das können wir zwar noch ein bisschen früher feststellen. Ich sehe jetzt auch ein bisschen früher, dass Kinder in Erwartung sind. Aber immerhin, man denkt, das ist eine lange Zeit. Aber vom Wortlaut her muss das nicht der Fall sein. Man geht eigentlich davon aus, dass eine Krankheit über das Haus Abimelechs gekommen ist, weil es auch heisst, Gott hat sie geheilt, dass sie gar nicht in der Lage gewesen sind, durch die Krankheit sich an der Zeugung von Kind zu widmen. Das heisst, Mann und Frauen sind gar nicht in der Lage gewesen, zu zeugen. Und in der Nacht, in einem Traum, erscheint jetzt Gott am Abimelech und fordert ihn auf, Sarah zurückzugehen, sonst muss er sterben. Das haben wir das letzte Mal ein bisschen genauer angeschaut. Gott hat es nicht zugelassen, dass der Abimelech sich versündigt. Und er hat sich erbarmt über ihn, weil er anerkannt hat, dass er das nicht aus Bosheit gemacht hat, sondern mit unschuldigen Händen, sagt Abimelech. Und Gott sagt, ja, ich weiß, dass du das so gemacht hast. Darum warne ich dich, dass du nicht sterben muss. Gott hat es nicht zugelassen, dass sich der Abimelech unwissend versündigt. Und der Abimelech folgt der Aufforderung von Gott, was nochmal ganz deutlich zeigt, dass er ein Mann ist, der ganz andere Gesinnung hat, als zum Beispiel die Menschen in Sodom und Gomorra, wo ein richtiger Kontrast ist zu dem. Und wo in Sodom und Gomorra die Reaktion war, so wie jetzt berichtet, auf das Warnen Gottes, da heisst lediglich von den Männern, die dort ermahnt worden sind, es war ihnen lächerlich. Sie haben darüber gelacht, in Sodom. Aber der Abimelech hat nicht darüber gelacht. Er hat Gottes Ansprechen sehr ernst genommen. Und jetzt schauen wir die Situation an, wo der Abimelech Sarah zum Abraham zurückbringt. Und ich lese dazu im 1. Buch Mose, Kapitel 20, ab Vers 8. Da stand Abimelech früh am Morgen auf und rief alle seine Großen und sagte diesen alles vor ihren Ohren. Und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen. Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Und Abimelech sprach weiter zu Abraham, Wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast? Aber Abraham sprach, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Ort. Und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter. So ist sie meine Frau geworden. Also sie ist tatsächlich eine Halbschwester gewesen vom Abraham. Als mich aber Gott aus meinem Vaterhause wandern hieß, sprach ich zu ihr, die Liebe tu mir an, dass wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm Sarah, seine Frau, wieder und sprach, siehe, da mein Land steht dir offen, wohne, wo dir's wohlgefällt. Und zu Sarah sprach er, siehe da, ich habe deinem Bruder 1000 Silberstücke gegeben. Siehe, das soll eine Decke sein über den Augen aller, die bei dir sind, dir zugute, damit ist dir bei allen Recht verschafft. Abraham aber betete zu Gott, da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte zuvor hart verschlossen jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs um Saras, Abrahams Frau willen. Menschliches Versagen kann Gottes Plan nicht aufhalten. Und kann Gottes Plan, den er hat, mit dieser Welt nicht zunichte machen. Und wir schauen mal zuerst ein bisschen genauer die Reaktion vom Abraham an. Mal schauen, was ist da mit dem Abraham passiert? Und dann machen wir uns noch Gedanken, warum, dass sich wohl der Abimelech angewiesen ist auf das Gebet vom Abraham, obwohl der Abraham ja der Verursacher war von dieser Situation. Das Bild vom aufsteigenden Rauch und der Zerstörung von diesen Städten, von Sodom und Gomorra und allen umliegenden Städten, hat sich tief ins Herz von Abraham eingeprägt. Er hat von Weitem gesehen, wie das Gericht Gottes über die Städte gekommen ist. Und er hat das Bild übernommen und hat eine ganz gefährliche geistliche Sicht von der Welt gewonnen daraus. Er denkt nämlich, weil Gott Städte Sodom und Gomorra ausradiert hat, sind alle anderen Städte ebenso verdorben und gottlos. Es gibt in dieser Welt kein Volk mehr, das irgendeinen Respekt gegenüber Gott kennt. Aber Abimelech, er hat Anstand gehabt, er hat Zeiten gehabt und er hat Ehrfurcht vor Gott gehabt. Er war nicht so gewissenlos gewesen, wie der Abraham das gedacht hat. Gott hat das gewusst und hat Abimelech bewahrt. Und am nächsten Morgen früh holt jetzt Abimelech seine Minister zusammen, seine Grossen, die Leute, die Einfluss haben im Land, er erzählt seinen Berater, was er erlebt hat in der Nacht. Und die verschrecken auch. Ein Zeichen, dass in dem Volk eine Ehrfurcht vor Gott da ist. Keine Gleichgültigkeit, keine Oberflächlichkeit. Und am nächsten, also nachher, bestellen sie gerade Abraham zu sich. Und Abimelech fragt ihn, warum hast du mir das angetan? Ich nehme an, er hat ihn sehr vorwurfsvoll gefragt, was er sich wohl dabei gedacht hat. Was habe ich dir, Abraham, gemacht? Wo habe ich dir Schaden zugeführt? Habe ich gegenüber dir irgendwo gesündigt, dass du Anstalten gemacht hast, mich und mein Reich in so ein Verderben hineinzuführen und mich so einer Gefahr auszusetzen? Und Abraham war erstaunt darüber. Er sagt, das ist das Bild, das sich ihm eingeprägt hat, bei dem, was er bis jetzt erfahren hat. Er sagt, er hätte nicht gedacht, dass in dem Land eine so eine grosse Gottesfurcht sei. Hat er nie erwartet. Er war erstaunt, dass man da Ordnungen achtet und respektiert. Er hat eigentlich erwartet, das, was in Sodom und Gomorra vermutlich passiert wäre, dass sie ihm Zara weggenommen hätten und ihn ermordet. So hat sich Sodom nicht gescheucht, wo die drei Männer nach Sodom gekommen sind und Gäste vom Lot geworden sind, den Lot herauszufordern, die Männer herauszugeben, dass sie Schande treiben können mit ihnen. Und dass es bei den Philisten so anders ist, das hätte Abraham nicht gedacht. Denn in Sodom und Gomorra hat Abraham gelernt, dass es keinen gerechten Mensch mehr auf der Welt gibt. Und seine geistliche Erfahrung prägt sein Weltbild und bestimmt sein Handeln. Und nicht weniger bestimmt unsere geistliche Erfahrung unser Handeln mehr, als wir das wahrhaben wollen. Wir denken einfach nicht so darüber nach. Wir nehmen die Erfahrungen und stellen sie schnell als absolut hin. Wie oft haben wir versucht, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen, sie vielleicht einzuladen an eine Veranstaltung, wo sie mit dem Glauben, mit dem Evangelium konfrontiert werden, und sie haben abgesagt. Und sie haben freundlicherweise gesagt, ja, wir überlegen es uns und wir kommen, und schlussendlich sind sie nicht gekommen. Und die Erfahrung prägt sich tief in unser Denken hinein, macht bei uns den Rückschluss, alle Menschen wollen von Jesus nichts wissen. Ich kenne das Denken bei mir. Ich weiss nicht, ob Sie das nicht auch kennen. Zumal ist das da. Niemand will etwas von Jesus wissen. Und der Folgeschritt ist, ich sage am Gescheitsten nichts mehr. Lass mich sowieso alle abblitzen. Es stimmt aber nicht. Viele Menschen suchen ernsthaft nach Gott. Viele Menschen haben noch Ehrfurcht vor Gott. Aber unsere Erfahrung, die sich so tief eingeprägt hat und unser Verhalten bestimmt, macht das überhaupt unmöglich. Es hat sich eingebrannt, sie wollen nichts wissen. Dieser Einstellung leben wir. Es ist gefährlich, aufgrund von negativen Erfahrungen Rückschlüsse aufs Ganze zu ziehen. Nur aufgrund von einer Enttäuschung kann ich einen Glauben, den Glauben von einem Menschen nicht beurteilen. Aufgrund von einer Enttäuschung kann ich auch nicht die ganze Gemeinde einfach ablehnen und als wertlos erklären. Oder letztes Jahr habe ich an einer Diskussion teilgenommen über die Fische am Auto. Das war interessant. Die einen haben gesagt, dass sie fast ein okkultes Zeichen, dann haben wir das mal bereinigen müssen. Und die meisten von dem, die haben von diesen Fischen an den Auto nicht viel gehalten. Und einer hat folgendes Argument gehabt: Ich bin mal mit meinem Auto an einem Ältesten, der hat den Fisch hinten drauf gehabt, bin ich dem hinten drauf gefahren. Dann hat er ein Bückli gehabt in dem Auto. Das Auto war neu gewesen, der ist, und dann hat er herausgefunden, der ist Ältester in einer Gemeinde und er ist Polizist. Und jetzt hat er dem so eine riesige Rechnung gemacht für das Auto, dass er sagt, von denen, die einen Fisch im Auto haben, von denen halte ich nichts mehr. Von ihm Christ sein. So sind wir. Wir machen den Einzelfall zum Allgemeingut. Das ist gefährlich. Weil es könnte anders sein. Ich glaube, es gibt auch noch Leute, die einen Fisch im Auto haben und Gott sehr wohl dienen und ihn ehren. Und dann war eine Diskussion wegen, ob überhaupt einem soll hinten auffahren. Aber das war eine andere Geschichte. Dann habe ich gesagt, er will sich von ihm auch nicht aufs Auto rauffahren lassen. Gut. Aber da sehen wir, wie schnell, dass mir von einer Enttäuschung einen Rückschluss macht, gerade auf alles andere. Das merkt man auch, wenn die Kinder heimkommen. Und wenn sie etwas wollen und etwas erzählen. Alle haben das. Dann fragt man, wer hat es denn? Dann fangen sie an, Namen aufzählen. Aber das sind doch noch nicht alle. Aber wir tun immer so von einem auf alles schlagen. Abraham hat aufgrund von seinem Erleben in Sodom und Gomorra. Denkt in Gerar, wo er ist, bei den Philister, ist es auch so. Die haben keine Gottesfurcht. Und er hat diesen Leuten geglaubt und er hat entsprechend diesen Leuten sich auch verhalten. Viele Christen leben mit einer Lüge, wo sie eine negative Erfahrung gemacht haben und sich eine Vorstellung aufbaut, die nicht der Wahrheit entspricht. Und diese Lüge bestimmt das Verhalten als Christ. Und zum Teil auch gegenüber Christen. Zum Beispiel ist es auch eine Lüge, dass ich der einzige wahre und gute Christ bin, der es noch ernst meint. Dass es kaum mehr Christen gibt auf dieser Welt, die es ernst meinen mit Jesus. Und ich jedem, wo ich begegne, mit Misstrauen begegne, weil ich denke, das ist sicher auch einer von denen, der es nicht so ernst meint. Und vielleicht hat er dann noch Hosen an, die mir nicht gefällt. Das ist sowieso klar. Wir müssen lernen, negative Erfahrungen in ein gesundes und realistisches Verhältnis zu der Wirklichkeit zu setzen. Wir dürfen nicht das Frusterlebnis, aufgrund von einem Frusterlebnis, allgemeine Aussagen machen. Und genau das ist am Abraham passiert. Und Gottes Freundlichkeit hat die Lüge aufgedeckt und er hat dazu, da bei Melech, einen Heid gebraucht. Und Abraham hat sich auch eine Überlebensstrategie angelegt. Sie basiert auf der Grundannahme, auf Gott kann man sich fast immer verlassen. Fast immer. Wenn es brenzlig wird, muss ich mir vielleicht selber helfen. Wenn es darauf ankommt, lässt Gott mich vielleicht doch noch in der Tinte sitzen. Und die Grundannahme gründet auf Angst. Abraham hat Angst, aus dem Leben gerissen zu werden, indem dass er ermordet wird wegen seiner Frau. Die Angst war berechtigt gewesen. Wenn man mit einer schönen Frau umgezogen ist und reich war, dann hat man mit dem müssen rechnen. Dass einem die Frau wegnehmen und dass man selber ermordet wird und dass dann praktisch auch der Reichtum im Besitztum übernommen wird. Die Überlebensstrategie von Abraham war auf Angst aufgebaut. Er hatte Angst um sein Leben. Und er war irgendwo der Meinung, und man muss da auch sehen, dass der Abraham ja erst auf dem Weg war, Gott immer besser kennenzulernen. Er war irgendwo zu tiefst in seinem Herzen noch der Meinung, Gott hilft vielleicht nicht in jeder Lebenslage. Die Angst bestimmt nur den ganzen Weg von Abraham. Er traut Gott nicht ganz zu, dass er ihn bewahren würde, obwohl er der Verheißungsträger ist. Er hat sein Leben noch ein bisschen selber in die Hand genommen. Die Grundannahme in unserem Leben bestimmt auch unser Leben. Wenn ich annehme, ich kann alles am besten und nur so, wie ich es mache, ist es richtig, werden andere nie eine Chance haben. Jeder Ansatz von Initiativen wird kritisiert und niedergemäht. Ich bin das Non plus Ultra. Solche Menschen sind vielleicht erfolgreich im Leben, aber Freunde werden sie nicht viel haben. Und Gemeinden können mit dieser Mentalität zugrunde gerichtet werden. Oder nehmen wir ein Mädchen, Tendenz auch im Teenagerjahren vielleicht. Sie hat eine Freundin, ihre beste Freundin. Und sie nimmt an, ihre Grundannahme ist, diese Freundin gehört mir allein. Niemand darf frei sein mit ihr verbringen. Jede andere Person, die sich dazwischen drängt, wird als Rivalin bekämpft. Ihre Grundannahme wird dazu führen, dass sich ihre beste Freundin eingegangen fühlt und die Beziehung irgendwann auseinanderbrechen wird auf eine ganz unschöne Art. Jeder von uns, der da rein ist, hat Grundannahmen, die er damit lebt und die das Leben bestimmt. Und unsere Grundannahmen können dazu führen, dass wir inkorrekt von Gott denken. Und dadurch immer wieder die gleichen Fehler und Sünden begönnt. Weil wir falsch über Gott denken, von falschen Grundannahmen ausgehen. Und so zieht sich das manchmal wie ein roter Faden durch das Leben. Unsere Grundannahmen entdecken wir dann oft in geistlichen Krisen, dann nämlich, wenn uns Gott ganz leislich antippt und uns darauf aufmerksam macht, wo unser Denken über ihn, unsere Grundannahme über ihn verkehrt ist. Vielleicht hilft uns auch ein Freund oder eine Freundin, uns darauf aufmerksam zu machen. Aber immer ist es Gottes Wirken an uns. Und auch da lernen wir vom Abraham, wie wir dann reagieren sollen, wenn es so eine Situation ist. Wenn wir auf das Mal merken, meine Sicht von Gott ist an dem Punkt falsch. Ich habe falsch gedacht, wie er ist. Dann kann ich mich wehren. Und so tun, nein, das habe ich ja nie. Und was denken die auch? Und ich bin schon so lange im Glauben. Und das kann doch gar nicht sein, dass ich da falsch denke. Und dann tun wir das ein bisschen kaschieren. Oder man macht es wie Abraham. Einfach ganz ehrlich sein. So sagt Abraham, wie es ist, aus Rücksicht zu mir, weil ich Angst hatte, dass ihr mich ermordet, habe ich Sarah gebeten, mir den Gefallen zu machen. Genau so ist es gewesen. Und er hat dann noch gesagt, dass er ja eigentlich ja gleich ist ja seine Schwester, es war nicht so ganz falsch gewesen, aber es war richtig falsch gewesen. Es ist seine Frau. Als 100-jähriger Mann mit viel Lebenserfahrung bekennt Abraham sich zur Wahrheit. Und das tut oft Schmerzen. Aber gleichzeitig macht das auch frei. Und er wird auch reich beschenkt dafür. Und jetzt bleibt noch die Frage, warum musste Abraham für den Abimelech beten, denn der Verursacher, warum das Abimelech überhaupt in die Situation gekommen ist, ist ja der Abraham gewesen. Wenn wir jetzt die Situation anschauen würden, würden wir sagen, ja, also Abraham, jetzt musst doch du gegenüber dem Abimelech etwas machen und nicht Abimelech gegenüber dir. Aber zuerst müssen wir verstehen, wer der Abraham überhaupt ist. Der Abraham wird von Gott gerufen, sein Land und seine Verwandtschaft zu verlassen. Der Abraham hat vorher andere Götter verehrt, wie viele Völker rundherum. Er hat Götter dient, er hat Götter gottesdienstlich verehrt. Und Gott, der die Welt erschaffen hat, zeigt sich jetzt am Abraham und ruft ihn aus dem Götterkult raus und sagt, gang du jetzt in ein anderes Land und ich habe dich jetzt erkoren und dich erwählt. Er hat den Abraham zum Repräsentant gemacht von ihm selber. Menschen haben die meisten nicht den Schöpfer verehrt, sie haben die Anbetung vom Schöpfer verlassen und haben das eingetauscht durch Götter. Es hat wenige Menschen gegeben, die den Gott, den Schöpfergott, gekannt haben. Sie haben Respekt gehabt vor Göttern, aber sie haben den Schöpfer verworfen. Gott sucht jetzt aber Kontakt zu seinen Geschöpfen. Er will, dass Menschen seine Geschöpfe, die er erschaffen haben, dass sie ihn erkennen und verstehen, dass er der Gott ist, der sie erschaffen hat und dass wir als Menschen letztlich ihm gegenüber werden Rechenschaft müssen geben. Und dazu hat er einen Mensch gewählt. An ihm sollen Menschen sehen, dass er mächtig, heilig und gerecht ist. Und dazu hat er den Abraham erwählt. Der Abraham ist der Repräsentant Gottes. Wer am Abraham begegnet ist in der damaligen Zeit, der ist am Repräsentant vom Schöpfer begegnet. Und so sagt Gott dem Abraham, und er ihn beruft, ich will segnen, die dich segnen. Und ich will verfluchen, die dir fluchen. Gott verspricht dem Abraham, dass er sich gegenüber Menschen so verhaltet, wie die Menschen sich gegenüber ihm verhalten. Also wenn dich jemand segnet, Abraham, dann wird der gesegnet sein. Und wenn dir jemand flucht, dann wird ein Fluch über dem sein. An dir wird entscheiden, wie ich mich gegenüber den Menschen verhalte, die dir begegnet. Und darin liegt auch der wirkliche Grund, warum da bei Melech auf die Fürbitte von Abraham angewiesen war. Er soll erkennen, da bei Melech, ungeachtet dem, dass eigentlich der Abraham ihn in die Situation gebracht hat, er soll erkennen und anerkennen, dass der Abraham der Vertreter und Repräsentant vom Schöpfer, vom Himmel und von der Erde ist. Und dass er der Prophet und Sprachrohr vom Gott und Schöpfer ist. Im Traum sagt ihm Gott, dass der Abraham ein Prophet sei, also sein Prophet, sein Repräsentant. Nie bezeichnet Gott Abraham als einen Lügner gegenüber dem Abimelech. Sondern er hält darauf fest, an der Berufung, die er ihm gegeben hat. Der Abimelech soll erkennen, dass der Abraham mit dem wahren und allmächtigen Gott verbunden ist. Gott soll bekannt werden und in diesen Völkern. Und man soll wissen, dass hinter dem Abraham ein mächtiger Gott steht. Das gleiche Prinzip gilt heute in völliger Vollkommenheit in Bezug auf Jesus. Der Unterschied vom Abraham zu Jesus ist der, dass Jesus keine Fehler gemacht hat, dass Jesus nicht sich versündigt hat, dass Jesus nicht gelogen hat. Er ist vollkommen und sündenfrei. Und Gott hat es so geordnet, dass unser Verhältnis zu Jesus darüber entscheidet, ob ich als Mensch unter dem Segen Gottes stehe oder unter dem Fluch. So lesen wir in der Bibel: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Oder wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Gott hat das Bunde an seinen Sohn. Wer an seinen Sohn glaubt, der wird gerettet. Der steht unter dem Segen Gottes. Und wer den Sohn ablehnt, der steht unter dem Zorn Gottes. Und so ist das Prinzip, das zur Zeit vom Abraham gegenüber dem Abraham Gult hat, in Vollkommenheit erfüllt durch Jesus Christus. Und warum das so ist, warum Gott, der Schöpfer, das an eine Person bindet, an Jesus, seinen Sohn, lässt sich eigentlich ganz einfach erklären. Es ist nur die Frage, ob wir zufrieden sind. Es hat Gott gefallen, das so zu machen. So heißt es im Kolosser, sagt der Paulus, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und das, dass er Jesus kreuzigen lässt. Und das hat Gott gefallen, das genau und exakt so zu machen. Aber wenn wir als Menschen vielleicht da sitzen und denken, ja Gott, hättest du doch noch die und die und die Variante und für die anderen noch eine andere Variante. Aber Gott hat es so gefallen. Glaubst du an Jesus? Es entscheidet, dein Leben entscheidet sich eigentlich an dieser Frage, wie du gegenüber Jesus stehst. Da entscheidet sich, wie du schlussendlich, wenn du vor Gott erscheinen wirst, in der Ewigkeit vor Gott stehen wirst. An dieser Frage, wie du zu Jesus stehst, wer Jesus nachfolgt, der steht unter dem Segen Gottes. Und wer ihn verachtet, der steht unter dem Zorn Gottes. Das entscheidet über deine Rettung oder darüber, ob du verloren gehst. Und man kann es noch ganz vereinfacht sagen, mit ganz unpopulären Begriffen. Es entscheidet darüber, ob du im Himmel gehst oder in die Hölle gehst. Die Bibel redet von einer Hölle. Das können wir jetzt, kann man wegdiskutieren. Aber sie redet ganz eindeutig von dem Ort. Findest du das ungerecht? Dass Gott das so macht, nur aus ihm so, nur ein Weg. Wenn das der Wahrheit entspricht und Gott uns das noch erklärt, und wenn du es heute das erste Mal gehört hast, hast du es heute gehört. Und du hast nie Möglichkeit zu sagen, ich habe von dem überhaupt nichts gewusst. Unwissend bin ich verloren gegangen. Wenn das die Wahrheit ist und Gott uns das noch erklärt und sagt, es ist so. Und wenn du an meinen Sohn glaubst, wirst du gerettet. Und ich sage, das interessiert mich nicht. Dann kann ich nicht zu Gott sagen, du bist ungerecht. Gott ist gerecht. Er sagt dir ja, wie du gerettet wirst. Aber wenn du mit dem nicht zufrieden bist und wenn du das verachtest, dann ist das dein Problem, nicht Gottes Problem. Und ist das nicht das Problem von der Gerechtigkeit Gottes, sondern ist das Problem von der Arroganz vom Mensch, von der Erhabenheit, von dem Teufel, der uns innen sitzt, uns ja nicht zu demütigen, weder von einem Mensch noch von Gott. Gott gibt jedem von uns die Möglichkeit, wie einmal beim Lech, auf sein Ansprechen einzugehen. Und da beim Lech ist zum Abraham gegangen und hat den Abraham beten lassen für ihn. Und Gott hat ihn geheilt. Genauso kannst du heute zu Jesus gehen. Und Jesus wird dein Leben neu machen. Menschliches Versagen macht Gottes Plan nicht zunichte. Gott hat gewusst, dass der Abraham aus Angst heraus gehandelt hat und der Versuchung nachgegeben hat. Gott ist mit der Lüge vom Abraham sicher nicht einverstanden gewesen, denn Gott hasst Betrug. Was Gott aber uns sagen will, ist, dass eine isolierte Handlung noch nichts über den ganzen Charakter und Auftrag von einem Menschen aussagt. Ich muss es vielleicht nochmal sagen, ganz eine wichtige Aussage. Gott zeigt uns an diesem Beispiel, dass eine isolierte Handlung, eine sündige Handlung, noch nichts über den ganzen Charakter und Auftrag von einem Menschen aussagt. Der Abraham ist mit dem, was er da gemacht hat, nicht von Gott außer Gefecht gesetzt worden. Die Sünde, die ein Christ unter Druck von der Versuchung begeht, ist kein verlässlicher Maßstab für den Charakter von einem Menschen. Die Sünde ist immer ein schlechtes Zeugnis für Christen. Immer ein schlechtes Zeugnis für die Gemeinde, immer ein schlechtes Zeugnis für Christus. Aber sie ändern nichts an der Tatsache, dass wir dennoch Kinder Gottes sind. Und Gott anerkennt das. Und er steht zu seinen Kindern, auch wenn sie angeklagt werden können. Denn Jesus ist unser Fürsprecher. Dialog mit dem Abimelech stellt Gott Abraham nicht als Lügner an, sondern als Prophet. Gott stellt sich zum Abraham. Und das ist erstaunlich, weil der Abraham wirklich gelogen hat. Und Gott hat das gewusst. Was würden wir wohl schreiben, wenn wir das erste Buch Mose würden schreiben? Was denken Sie, was Sie für eine Selektion treffen würden? Würden Sie das schreiben mit dem Abimelech? Das ist ja nur eine Episode in seinem Leben vom Abraham. Dürfen wir überhaupt solche Sachen über einen alten Mann schreiben? Wo bleibt da der Respekt vor dem Alter? Wir würden das traurige Ereignis vermutlich auslassen und denken, ja, wir können noch viel anderes erzählen über den Abraham. Es mag in Ordnung sein, Staatsmänner und Volkshelden zu entlarven, aber sicher nicht der Vater vom Glauben. Es ist aber Gottes Absicht, dass wir vom Abraham und von dieser Situation in seinem Alter wissen. Gott möchte, dass wir die Wahrheit über das menschliche Herz kennen. Er will, dass wir gewarnt werden und dadurch auf Schwierigkeiten vorbereitet sind. Es gibt im Leben von einem Gläubigen keinen Punkt, an dem er für immer davor sicher ist, am Zug der Sünde nachzugehen. Jeremia hat das sehr genau gewusst und er schreibt, arglistig und verderbt ist das Herz, mehr als alles. Und er sagt das von seinem eigenen Herz. Nur ein Narr unterschätzt das Böse, wo es im Herz lauert. Aber trotz dieser Sünde, trotz dem, was der Abraham da gemacht hat, Gott kommt mit dem, was er vorhat, zum Ziel. Und er findet den Weg und er stellt sich zum Abraham. Gott zeigt einerseits am Philisterkönig, dass er seinen Propheten kein Leid zustossen lässt. Und andererseits zeigt er am Abraham, wo am Anfang ist, seinen Gott kennenzulernen, dass er sich wirklich auf ihn verlassen kann. Und dass er das, was er ihm versprochen hat, wird durchführen. Und er wird es zum Ziel bringen. Und er wird von dieser Sarah ein Kind haben. So hat es Gott vorgesehen. Und so wird er es machen. Und so hat Abraham das können lernen. Menschliches Versagen macht Gottes Plan nicht zunichte. Und wenn wir sündigen, ist das nie gut. Aber auch wenn ein Bruder von uns einmal sündigt oder eine Schwester, so ist das nicht der Ausweis vom gesamten Charakter von dem Mensch und von dem, wie er Jesus will nachfolgen. Sondern die Frage ist, wie man dann nachher mit dieser Sünde umgeht und Ordnung macht. Gott kommt zum Ziel, trotz uns. Amen. Ich will dir danken, Vater, du bist heilig und gerecht und allmächtig. Und du hast einen Plan mit dieser Welt, einen Plan zur Rettung von uns Menschen. Und auch da, wo Abraham gefehlt hat, so bist du ihm nicht im Rücken gefallen. Denn du hast dich mit ihm verbunden. Und du hast dich gerade durch ihn wollen, den Menschen in der damaligen Welt zeigen, dass sie sehen, dass du mächtiger bist als alle ihre Götter. Und du hast dich nicht abhalten lassen. Auch in dieser Situation von Abraham, deinen Plan auszuführen. Und du kommst zum Ziel, trotz uns. Aber unser Wunsch ist es ja, dass du nicht trotz uns das Ziel erreichen musst. Sondern wir wollen eigentlich so leben, dass du uns optimal kannst brauchen. Und so hilf, dass wir wachsen können in unserem Glauben. Dass wir immer besser verstehen, was du willst. Dass du uns in die Schule nimmst, wie auch Abraham, dass wir dich besser kennenlernen und immer mehr verstehen, dass wir uns ganz und gar auf dich verlassen können. Herr, räume aus unsere falschen Überlebensstrategien, unsere falschen Grundannahmen, wo wir damit leben. Deck sie du auf, dass wir immer mehr dir ganz treu folgen können. Wir danken dir, dass du gnädig und barmherzig bist und dass du uns führst und leitest. Amen.